Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Voll auf die Klappe. Dieses Mal surfen wir geschmeidig in den Sommer mit The Surfer. Außerdem haben wir noch Trailer und es wird wieder gruselig mit The Conjuring Last Rites. Dann wird es auch noch sehr abgespaced mit Dron Ares bzw. Welten verschmelzen. Und zu guter Letzt Now You See Me, Now You Don't.
Die Klappe, der Film-Podcast mit Danny und Mo.
Hallo.
Hallo.
Na, Moritz?
Ich hätte eigentlich nicht antworten sollen, da du jetzt eingestiegen bist.
Hallo. Ja, ich habe jetzt auch gerade so, warte mal, der Moritz muss doch eigentlich anfangen. Moritz, hier, mach noch mal von vorne.
Nein. Ich bin auch übrigens nicht mehr. Siehst du mich?
Ich sehe dich. Siehst du mich?
Ah, oh. Ist so aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Egal. Hey, Danny, was geht ab? Irgendwas Spannendes bei dir passiert?
Nee. Also ich will jetzt nicht wieder mit Lorcana anfangen und so, ne? Aber
ich müsste wieder mit Magic anfangen.
Moritz, ich habe mein Deck noch stärker jetzt gekauft.
Warte. Wir hatten dieses Thema schon mal. Simi will dann nicht mehr wirklich spielen. Jetzt hast du es nochmal stärker gemacht. Hat sie sich denn wenigstens auch ein stärkeres Deck gemacht?
Nein, also man muss ja auch ein bisschen sagen, ne? Ein bisschen.
Also du bist auch selber schuld, dass Simi nicht mehr mit dir spielen will dann.
Also das Problem ist halt einfach, das ist jetzt auch ausgelegt auf ihr Deck so ein bisschen. Also ich habe auch keine Ahnung, es hat sich ja noch nicht herausgestellt, ob das überhaupt insgesamt viel besser ist, ne? Aber ich meine, ihr Deck, das kann ich halt einfach zerstören, so. Aber Ich habe, es ist ja so ein leichter, auch so ein bisschen so ein Beziehungspodcast, wenn wir hier über die Karten sprechen und über Lorcana, also auf meiner Seite zumindest, weil ich habe ja halt so ein bisschen, weißt du, ich habe mir so eine schöne Enchanted-Karte geholt, die sah schön aus und die hat dich eh schon für mein Deck mir gewünscht und so. Und ich habe das so ein bisschen heimlich gekauft, damit sie das nicht so mitbekommt. Und ich habe dann den psychischen Trick angewandt, was gesagt habe, Simi, lass uns doch mal Lorcana spielen, aber du spielst mit meinem Deck und ich spiele mit deinem, okay? So, und weil ich mir gedacht habe, weil dann hat sie vielleicht ein bisschen mehr Bock, wenn sie so ein bisschen das mal ausspielt und so weiter. Natürlich die erste Karte, die sie überhaupt zieht, ich weiß gar nicht, wie das geht, wir haben ja gemischt, alles Mulligan gemacht und so weiter und so weiter. Und dann hat sie, die allererste Karte war die Enchanted und da habe ich natürlich gleich wieder so, Danny, wir spielen überhaupt gar nicht, warum ist da eine Enchanted-Karte drin? Und weiß nicht, ich wollte einfach nur, ne, dass du das, also wie auch immer, habe ich mich irgendwie rausreden müssen wieder. Und jetzt, ja, ich habe dafür Geld ausgegeben. Und naja, wir haben dann auf jeden Fall gespielt und dann hat sie aber irgendwie nicht so gespielt, wie man das Deck spielen sollte, weil sie gesagt hat, das macht keinen Spaß, das ist nicht so, wie man es spielen sollte. Aber dann funktioniert das Deck halt auch nicht und dann habe ich trotzdem mit ihrem Deck gewonnen. So. Und dann war wieder alles blöd.
Also du bist echt der Schlechteste darin, etwas zu verkaufen anscheinend.
Also Moritz, mal ein Tipp hier vom Beziehungsexperten. Meinst du, ich sollte ihr Deck jetzt einfach stärker machen, von mir aus gesehen?
Du hättest niemals dein Deck upgraden dürfen, bevor sie es upgradet. Mann.
Das wird mir niemals passieren.
Vor allem, warum machst du das? Warum? Oh
Gott. Aber das passiert ja nicht, Moritz. Das passiert ja nicht.
Ja, aber anscheinend zerpflückst du sie, ja.
Ja, aber sie guckt ja auch nicht, dass sie sich bessere Karten holt.
Ja, aber du darfst ja auch nicht.
Ja, was, Moritz, es kann doch mal gut sein, dass man in so eine Situation kommt, dass man plötzlich in so einem Laden steht, in so einer Art Comic-Galerie oder so einem schönen Kartenladen und man möchte spielen mit jemand anderem, dann möchte man doch direkt mit seinem Deck da hinkommen und sagen, ja, also ich habe mein Deck nicht aufgepimpt, weil ich mit meiner Freundin spiele.
Genau so bin ich mit Melly in in Groningen, wo sie jetzt spielt, so bin ich da reingegangen. Ich hatte entdeckt, das war absolut, jetzt im Nachgang, absoluter Müll. Ich habe dem noch nicht mal einen Schaden gemacht und er hat dann danach geflext, dass er mich zerstört hat und keinen Schaden genommen hat. Ja,
okay.
Also so gedemütigt wurde ich da. Und dann musst du halt, also ich werde irgendwann da nochmal spielen jetzt, bevor Melli wieder zurückkommt. Und dann muss, dann packe ich halt jetzt mein Wasserstack raus und dann hoffentlich, also ich habe keine Ahnung, ob das wirklich gut ist.
Aber das hast du da
es
jetzt
nicht. Es ist immer noch deine Freundin und wenn du mit ihr spielen willst, dann.
Ja, aber hast du das Deck nicht abgegradet, damit du
mit Melli spielen kannst? Nein, ich hab's nicht abgegradet, weil ich mit Melli gespielt habe. Ja, weil ich hab's dir schon mal erzählt. Wir hatten das gleiche Spiel schon mal, dass wir beide eine Schachphase hatten. Und dann habe ich angefangen, online auf Liches die Aufgaben zu machen und war dann halt prinzipiell besser.
Aha, du hast also die Scheiße schon auch mal selbst gemacht.
Ja, aber da habe ich es nicht bei etwas gemacht, wo ich aktiv dann noch Geld dafür ausgegeben habe.
Naja, also diese App Geld hat doch bestimmt vielleicht auch was gekostet.
Nein.
Die war kostenlos natürlich bei mir. Ja, ich habe die Enchanted-Karte auf dem Boden gefunden.
Ja, du hast ja auf dem, ja.
Dann sagt man nicht nein.
Neben Pommes.
Einem
Pommes
gefundenen Gaul schaut man nicht ins Maul.
Genau, Danny. Nein, das ist der größte Fehler, wenn du jemanden zu etwas überzeugen, von etwas überzeugen möchtest, den dann so richtig in den Grund und Boden zu stampfen.
Ah, okay. Ich gebe es ja zu, aber ich konnte auch nicht widerstehen. Die war halt da, die Karte. Die war.
Ja.
Die hat geglitzert. Mhm. Ja, gut. Also, ich bin auf jeden Fall bereit, mir irgendwann mal so eine Watsche abzuholen in irgendeinem so Laden dann. Aber bis jetzt wird wahrscheinlich nicht mehr gespielt hier im Hause. Vielleicht mache ich es wie früher, als ich ein Kind war. Ich bin ein Einzelkind. Ich habe immer alleine Monopoly gespielt. Quasi auf zwei Seiten. Semi sagt, das ist ziemlich traurig. Findest du das auch traurig oder findest du das okay?
Was?
Monopoly alleine spielen.
Das ist schon traurig.
Ach, verdammt. Gut.
Also gerade Monopoly. So, Mensch, ärgere dich nicht. Okay, aber Monopoly, wo du 5 Stunden spielst, das ist schon traurig.
Ja, ich hatte ja niemanden. Ich hatte ja Zeit. Moritz, möchtest du mir denn noch eine Geschichte erzählen?
Ich bei mir geht's auch nur um Karten. Ich war jetzt am Wochenende nur mit Kartenspielen beschäftigt. Ich war am Freitag natürlich wie immer.
Ja.
Dann war ich zu einem Pre-Release in einem anderen Laden, wo ich 5. Platz gemacht habe von 20, wo ich dann noch ein Bonus-Booster-Pack bekommen habe. Yeah.
Nice.
obwohl ich einen richtigen beschissenen Start hatte, egal. Und dann gestern eigentlich das wichtigere Event, wo ich aber ohne Erwartungen reingegangen bin, weil ich da zum ersten Mal mitgemacht habe bei einem 50-Euro-Budget-Commander-Turnier, was halt kompetitiv gespielt wird. Und ich habe richtig auf die Fresse bekommen natürlich, bin 0-3 da rausgegangen. Ja, bei dem Pre-Release 3-1-1.
Aber hast du da Geld investiert, da mitzumachen?
Ich habe mir, das werde ich mich beim nächsten Mal nicht machen, ich proxy mir das nächste Mal das Deck. Ich habe dann natürlich 50 Euro, beziehungsweise dann noch, weil 50 Euro sich anhand des Systems berechnet werden, aber im Kauf sind die dann doch noch mal ein bisschen teuer plus Versand. Ich habe da dann 70 wahrscheinlich für die Karten ausgegeben und dann noch 10 Euro Anmeldegebühr.
Weil das kostet ja meistens, wenn man mitmacht, die wollen ja den Checkpot ein bisschen, ne? Also, ne?
Ja, du ballerst da im Grunde Booster rein und dann gibt's noch irgendwie die auch was gewinnen, also die eine Runde gewinnen, haben dann Booster bekommen und ja. Die Finalisten dann, glaube ich, nochmal eins und der dann das ganze Event gewinnt, glaube ich, noch mehr und dann noch ein Gutschein und ja, nee, aber das war erwartbar, dass ich da richtig auf die Fresse falle. das ist eine Erfahrung wert. Ich weiß schon mal, dass das Deck, was ich gebaut habe, dass ich da jetzt 70 Euro einfach in die Tonne geworfen habe. Okay. Nein, also natürlich habe ich jetzt Karten, mit denen ich irgendwie arbeiten kann, aber das Deck ist absolut beschissen.
Ja, krass.
Ja, ich würde nicht sagen krass, sondern eher scheiße.
Ja, ich meine, aber trotzdem, ich meine, ich finde das ja schön. Ich meine, ich hätte ja auch gern so eine Möglichkeit, aber vielleicht, ja, die machen halt immer nur so einmal im halben Jahr irgendwie so ein Turnier, da muss ich irgendwie mal hin. Weil ich hätte da ja, schon irgendwie.
Also das ist auch nur so alle zwei Monate, nur in Anführungszeichen, ich weiß jetzt nicht.
Ja, wobei ich glaube, Magic wird halt öfters. Ich glaube, selbst hier gibt es öfters mal so Magic.
Magic ist das älteste, also ist ja schon das älteste TCG. Da gibt es, glaube ich, eine größere Community
ja.
Generell. Ja.
Ja, ne, also. Deswegen,
Lucana ist ja recht frisch noch. Wobei,
ja.
Ach, ich habe keine Ahnung. Bei den anderen TCGs, wie da so die Communities sind.
Ja, keine Ahnung. Weiß ich leider auch nicht. Ich bin ja nur in dem Lokana drin und Magic schon lange, lange, lange raus. Bestimmt schon 20 Jahre.
War ich auch. Und jetzt seit Februar.
Wieder drin. Mitten drin standen wir dabei.
Mhm.
Ja gut, willkommen zu unserem TCG-Podcast. Moritz, die neuesten Karten, die neuesten Entwicklungen. Was gibt's Neues auf dem Magic-Markt?
Ja, das neue Final Fantasy.
Oh, echt? Ist jetzt Final Fantasy, haben sie jetzt angefangen?
Ja.
Aber da haben doch bestimmt ein paar Leute was dagegen, oder?
Ja, hauptsächlich, weil das Set teurer ist als alle anderen davor.
Oh, okay. Ja, Final Fantasy.
Ja. Ja, lass es uns bitte nicht weiter thematisieren. Danny, was hast du denn als letztes?
Ich wollte es gerade sagen, soll ich dir mal erzählen, was ich als letztes gesehen habe?
Ja, bitte.
Ich habe zwei Filme mitgebracht. Das machen wir ja jetzt so. Ich habe einen Film gesehen, den du das letzte Mal so sehr gelobt hast, dass ich mir gedacht habe, oh, den muss ich mir anschauen. Und zwar Until Dawn habe ich gesehen. Also für die Hörer der letzten Folge, Moritz hat das ein bisschen niedergemacht. Und man kann schon sagen, ein bisschen zurecht. Ne? Also es ist ja täglich grüßt das Murmeltier mit Horror.
Das ist einfach nur schlimm.
Moritz, ist das im Game eigentlich auch, weil ich habe das Game ja null
Nein,
gespielt.
Nein, das hat nichts, also es hat eigentlich nichts mit dem Spiel zu tun.
Okay, also okay.
Außer, dass es da Wendigos gibt, aber die ganze Prämisse ist komplett anders.
Also diese ganze Prämisse mit da auf diesen Platz, diesen Ort fahren und wo sich dann quasi die Tage wiederholen?
Quasi schon die Orte, aber das mit den Tage wiederholen nicht, aber so mit einer Mine und so weiter, ja, aber Until Dawn findet in einem Gebirge statt, wo sie mit einem Lift hochfahren.
Okay, okay.
Weil da die Straßen zugeschneit. Geschnien. Ich habe keine deutsche Sprache, was?
Das sind, die sind eingeschneit.
Es ist richtig schön eingeschneit und ja. Also, das hat null damit zu tun. Nur okay. Dass, wie heißt der Schauspieler? Ich vergesse immer den Namen des Schauspielers. Der den Psychiater spielt, der ist da halt auch dabei.
Okay. Ja, gut, keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht. Habe ich jetzt auch
Und
nicht
es gibt halt Anspielungen aufs Spiel, aber.
Ja. Ja, okay, das finde ich jetzt aber lustig. Also komisch irgendwie, dass das so gar nicht, also auch von der. Weil
du es nicht umsetzen kannst.
Das System ist. Ja, gut, du kannst ja in dem Spiel kannst du ja quasi selbst beeinflussen, was die Charaktere machen und du entscheidest für die quasi, ne? Aber es hätte ja auch im Spiel sein können, dass du da quasi so eine Zeitvorgabe hast und du musst dann halt quasi durch die Nacht führen, ohne zu sterben und dann, wenn du es halt nicht schaffst, fängt es halt wieder von vorne an und du kannst dann wieder neu entscheiden.
Das Spiel ist einfach überlebe die Nacht, aber du kannst nicht, also wenn du stirbst, ist es halt
kannst
ist
du, der Charakter noch mal halt
weg. Nö.
Ne?
Außer du bist halt so ein Mensch, der sagt, ich gehe jetzt zurück zum letzten Save Point.
Ach so, okay.
Aber der ist dann weg.
Aber was ist, wenn alle weg sind? Kannst du, bist du
dann sind alle weg.
Und dann bist du Game Over, oder was?
Dann hast du halt ein Early Ending, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil zwei Charakter gab es schon, wo ich dachte mir so, eigentlich, die hätten jetzt sterben müssen.
Egal, was du tust.
Egal, was ich tue, die wollten nicht sterben irgendwie. Okay, aber ich habe dann bei anderen Streams noch gesehen, dass die, glaube ich, dann tatsächlich doch also sterben konnten.
Mhm. Ja, okay.
Ich dann schon noch geschaut habe. Also es ist schon möglich, dass alle irgendwie sterben können, glaube ich, aber es wahrscheinlich wird es schwieriger, dass, also es
Da habt ihr die schon immer in den sicheren Tod getrieben und sind immer noch nicht gestorben.
Ja.
Okay.
Vielleicht sagt das Spiel, okay, wir machen es leichter, wenn viele gestorben sind. Keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung. Zurück zum Film, ja, also war jetzt nichts Überragendes. Ne? Ich fand es jetzt auch ehrlich gesagt war gar shit. Nicht so. Also ich fand es erst ein bisschen witzig, wie die Idee, aber es war dann halt auch einfach irgendwie so ein bisschen, ja gut, ne, also ich fand es auch ein bisschen billig irgendwie.
Natürlich, es ist super billig. Ja. Es ist alles billig. Das Schauspiel ist auch ziemlich billig.
Ja. Und dann dieser, also Spoiler, Spoiler, zum Schluss ist ja der Nebel, der da so verschwindet, das sah auch noch billig aus. Also es ist irgendwie alles super billig. Also es ist tatsächlich kein guter Film. Wie der Moritz es ja auch schon angepriesen hatte. Ich habe mir dafür noch einen anderen Film angeschaut, den ich tatsächlich ganz gut fand. Und zwar habe ich The Accountant hoch 2, also The Accountant 2, mir angeschaut.
Hoch 2.
Ja, die haben das hier so hingeschrieben. Guck mal hier. Die,
ja.
Ne, hoch 2, weil es sind nämlich 2. Finde ich irgendwie.
Sagst du jetzt?
Ich fand es ganz sympathisch. Es ist ja so ein bisschen so ein autistischer Special Dude. Also Ben Affleck spielt hier ein, was ist das eigentlich? Ist er eigentlich ein Mercenary oder sowas? Also ein Söldner, der irgendwie auch mal gerufen werden kann. Ich kann mich an den ersten Film tatsächlich ganz wenig erinnern. Ich kann mich nur an so Büroszenen erinnern, wo er dann mit den Zahlen rumhantiert hat. Mhm. Weil er ja der Accountant
ist. Ist. Also ich glaube, das sagt viel über den zweiten Film aus, wenn du das noch nicht mal selber beantworten kannst, nachdem du ihn jetzt gesehen hast.
Naja, im zweiten Teil wird er auf jeden Fall in einen Fall hineingebracht durch eine Polizistin. Und das ist anscheinend ja nicht so sein Ding, weil er früher ja anscheinend irgendwie eher mit den Bösewichtern zusammengearbeitet hat. Also so wird es zumindest dargestellt.
Und, ja, aber dann weißt du doch, was er ist.
Ja, ne? Und er soll viel. Ich finde, Ben Affleck macht das mit der Rolle ganz gut, diesen Autist zu spielen. Also das schafft, das ist echt ganz witzig, also nicht wirklich witzig natürlich, aber echt ganz cool gemacht, muss ich sagen. Und in der Fall ist halt so ausgezwickt, dass selbst er nicht hundertprozentig eine Lösung hat und braucht noch ein bisschen Manpower dazu und ruft quasi seinen Bruder an, der Accountant der Zweite quasi ist. Und da geht es dann natürlich auch zwischenmenschlich, also ne, die Beziehung zwischen den zwei Brüdern so ein bisschen wird da auch aufgezeigt. Und das Zwischenspiel finde ich ganz gut. Ich finde es auch ganz schön, wie er quasi mit der offiziellen Polizistin, die da ja ein bisschen, wie soll ich sagen, gegen die Gesetze hantiert, zusammenarbeitet und ihr das dann immer gar nicht so recht ist, dass wie er quasi arbeitet, aber es ist halt seine Arbeitsweise, weil er einen Fake auf Laws, auf Gesetze gibt und so weiter. Also er wird halt mal jemand gefoltert oder so, um halt was rauszubekommen und so weiter und so weiter. Und ja, der hat mir extrem gut gefallen und der hat für mich auch, da bin ich wieder mal befangen, weil da wird sehr viel mit Kindern dann zum Schluss auch ein bisschen gespielt und da habe ich ja schon auch ganz schön Pipi wieder in den Augen gehabt, obwohl das so ein Action-Ding einfach auch ist, aber irgendwie, man projiziert dann doch ein bisschen sehr da rein und denkt sich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die armen Kinder so ungefähr und dann hat man da viel mehr Gefühle, finde ich, noch dabei. Und deswegen hat mir der Accountant richtig, richtig gut gefallen, muss ich sagen. Also den fand ich humorvoll, Action fand ich gut. Und auch so eigentlich die Story an sich war schön erzählt und irgendwie auch plausibel. Also das kommt einem ja manchmal, ne, dass das nicht so richtig schön geschrieben ist, dass es ein bisschen Unfug ist teilweise. Aber bei dem Film fand ich das echt ganz gut. Ja.
Okay.
Achso, und der Punisher hier, wie heißt er denn? Der hat den Bruder gespielt, was ich auch sehr lustig fand.
Ich wollte schon fragen, ob es Casey Affleck ist, aber es wird wahrscheinlich nie passieren.
Das wird wahrscheinlich nicht passieren und es ist auch nicht Matt Damon.
Brüder, die wirklichen Brüder spielen.
nee, es war tatsächlich John Bernthal. Der Punisher. Ja, also den würde ich tatsächlich empfehlen, wenn man mal wieder einen Actionfilm sehen möchte, den. Mhm. Was hast du gesehen, Moritz?
Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich es das letzte Mal schon erwähnt habe, aber Monster habe ich gesehen. Ich glaube schon. Das war so mit drei Perspektiven von der Mutter, Sohn,
nee, ich glaube tatsächlich
und einem Lehrer.
Nee, ich erinnere mich
nicht.
Okay. Müll da.
Das ist ein Okay, gut. Auf jeden Fall, der Film geht darum, dass die Mutter bemerkt, dass der Sohn anfängt, sich in Anführungszeichen komisch zu verhalten und dann einen Grund dafür sucht, warum das ist. Und er sucht quasi die Gründe in der Schule, redet mit Lehrern und der Schulleiterin und ja, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das sollte man eigentlich, also wenn es einen interessiert, anschauen, dann man kriegt zuerst die Geschichte sozusagen aus der Sicht der Mutter über einen Zeitraum, erzählt dann die Geschichte des Lehrers über einen ähnlichen Zeitraum, wo es Überschneidungen gibt und man dann auch zuordnen kann, wann was quasi zeitlich auch bei der Mutter passiert ist und ähnlich dann auch noch die Geschichte des Sohnes aus seiner Perspektive. Und dann baut man sich quasi mit den Puzzleteilen so selber die Geschichte zusammen. Man lernt so ein bisschen quasi unterschiedliche Sichtweisen kennen, dass man nicht vielleicht nicht zu schnell irgendwelche Schlüsse ziehen könnte. Und das macht dieser Film sehr, sehr gut. Und das Ende ist auch sehr gut. Und er macht nicht so mit diesem Fingerzeig quasi, okay, das ist ja irgendwann mal vorher im Film passiert, sondern man muss es sich halt wirklich selber zusammen legen. Und das mag ich. Und ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr den Regisseur. Es ist auf jeden Fall ein japanischer Film, Monster. Kann ich tatsächlich nur empfehlen. Und ich will von dem auf jeden Fall mehr anschauen, von dem Regisseur.
Hört sich extrem interessant an. Sowas liebe ich ja so ein bisschen, ne, mit diesen Perspektiven. Und es macht natürlich Sinn, dass man zum Schluss wahrscheinlich dann den Jungen oder so sieht, weil sich da wahrscheinlich alles auflöst auch ein bisschen. Ne?
Genau.
Ja, okay. Nice. Direkt notiert.
Jo. Genau, und das war's eigentlich. Sonst habe ich nichts mehr gesehen. Das okay, krass. Die Serien, die ich schon genannt hatte. Deswegen. Ja.
Wann ist das ein relativ neuer Film oder ist der schon ein bisschen älter?
Oh, der ist
Monster.
Ich würde jetzt auf 5 Jahre tippen, aber ich muss jetzt.
Okay, also jetzt nicht brandneu, aber jetzt auch kein Classic sozusagen.
Warte, Moment.
Ich denke da irgendwie bei Monster, denke ich an, weiß nicht so.
Der ist neu, das ist 2023.
Ah, okay.
Also recht neu.
Ja. So. Und der heißt nur Monster? Weil dann suche ich so.
Der englische Titel ist Monster, der deutsche Titel ist Die Unschuld und der japanische, der Originaltitel ist Kaibutsu.
Okay. Danach will ich suchen. Also ich suche nach Monster. Gut. Ja, Moritz, dann würde ich doch sagen, ist schon wieder Zeit für die
Trailer.
Welche haben wir denn heute?
Ja, fangen wir doch mal mit den wir schon so häufig irgendwie hatten. Oder am häufigsten, Conjuring 4.
Hatten wir schon 3-mal quasi.
Ja, also mehr als andere.
Ja. Last Rites.
Ich hab den letzten schon nicht gesehen. Ich hab den nie nachgeholt. Ich weiß nicht warum.
Die Frage ist ja auch, welcher ist es? Ist es der dritte? Ja. Schon, ne? Also es gibt 1, 2, 3. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon
Conjuring ist durchgezählt.
Ja, ich weiß.
Ich habe gerade gesagt, Conjuring 4.
Es ist ja der vierte. Der steht da sogar dran.
Guten Morgen.
Ich habe das letzte Kapitel nur gelesen.
Ach so, du hast wahrscheinlich nur den englischen Titel und ich habe mal wieder den deutschen Titel, wo die Zahl dabei ist. Ha! Erste Mal der Vorteil, dass deutsche Titel etwas besser gemacht hat.
Ja,
also
ich weiß gar nicht, ob ich einen dritten gesehen habe.
Ich habe ihn geskippt, glaube ich.
Ich glaube, ich habe ihn aber
gesehen. Ich war nicht im Kino. Ich wollte, glaube ich, ins Kino gehen, aber ich war irgendwie nicht so überzeugt.
Ja.
Dann, ich weiß es nicht mehr. Ach, ich sag mal so. Ja, der Trailer war halt auch wieder so geschnitten mit Jumpscare-mäßigen, aber ich glaube, im Kino ist der dann an manchen Stellen gar nicht so Jumpscare-mäßig. Und ja.
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich kann mich an den dritten ehrlich gesagt gerade nicht erinnern. Ich weiß, dass ich den zweiten besser fand als den ersten sogar damals. Weil ich war
das war die Nonne. Hat einfach die Nonne gecarried.
Ich fand aber nur irgendwie, ich hatte ja mal so eine Phase, da habe ich ja so nur so Horrorfilme geguckt und habe diese ganzen Conjuring-Sachen und Sinister und so alles auf einem Haufen gesehen. Ich glaube, das war damals, als wir irgendwie Horror irgendwas gemacht haben. Da habe ich erstmal wieder richtig angefangen. Und das hatte mich schon gecatcht so ein bisschen. Mir kommt es halt jetzt so ein bisschen vor, es wird jetzt persönlicher, quasi auf die Hauptcharaktere bezogen. Weiß nicht, ob das vorher auch schon so war. Also mir kam es jetzt beim Trailer so vor.
Also ich glaube, wie heißt sie? Lauren Warren. Bei der hat man schon immer so quasi, Lorraine Warren, bei der hat man immer so ein bisschen mitbekommen, dass sie quasi schon so verfolgt wurde. Wahrscheinlich, weil sie ja diese mediale Gabe hatte.
Ja.
Medium oder ein Medium ist, keine Ahnung. Da wurde ja schon immer irgendwas geteasert in der Richtung.
Ja, ja, ja. Ja, gut. Ich bin trotzdem irgendwie ganz gespannt. Also ich fand jetzt eigentlich den Trailer, ich komme mir ein bisschen vor, da haben sie wieder ein bisschen was zusammengemischt, aber irgendwie vielleicht werden dann alle brechen dann nochmal aus, so ungefähr aus ihrer Schatzkammer da oder so. Keine Ahnung, dass sowas wird.
Nee, ich glaub's nicht, aber ich glaube, das ist irgendwas quasi, was länger sie verfolgt, holt sie jetzt ein.
Ja.
Typisch jetzt. Aber es ist nur Gamble. Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich den dritten gesehen habe. Deswegen. Okay, ja. Oh, na, ich habe den dritten gesehen. Das war das mit, wo hier der Mann von ihr hier den Elvis-Song auf der Gitarre gespielt hat gegen Ende. Das war mit der Familie in England, wo im echten Leben, sie ist nur, also quasi basierend auf wahren Begebenheiten, aber in echt haben die das nur vorgegaukelt. Also ganz berühmter Case, was das angeht. Egal. Ja.
Was sind denn deine Augäpfel?
Ach, ich gehe 4. Ich werde ihn im Stream anschauen, aber ich werde da nicht mehr ins Kino gehen.
Ja. Ja, ich gehe da auch auf 5. Also so ein 50-Ding irgendwie. Also wenn er irgendwo mal da ist, würde ich ihn auch gucken auf jeden Fall. Aber ja.
Das also ist so generell so die Horror-Genre. Bin ich jetzt auch nicht mehr so bei diesen Filmen, die irgendwelche Jumpscares haben, sondern eher bei den psychologischen Horror bin ich jetzt eher, also die reizen mich mehr als...
Wahrscheinlich, weil die auch einfach nochmal ein bisschen einen Kniff drin haben, ne? Und
ja, man wird älter und ich irgendwie bei Jumpscares, kannst du halt erschrocken jetzt.
Du hast schon alles... Ja, du meinst, dass du einfach aus dem Kinosaal, aus dem Kinosessel kippst.
Irgendwann bist du halt tot.
Irgendwann bist du halt tot. Naja, aber man hat ja auch irgendwie alles schon mal gesehen, so 500 Mal, ne? Also
ich kann aber eins kann ich zu dem Thema sagen. Jetzt ist ja auch der neue Final Destination draußen.
Oh ja.
Den habe ich auch nicht gesehen. Aber die Trailer von Final Destination, die waren für mich so richtig unangenehm zu schauen, weil die einfach die ganze Zeit einen auf die Folter gespannt haben, weil nichts, im Grunde nichts passiert ist. Oh, das war so richtig schlimm für mich.
Also ich habe, glaube ich, nur 2 Sachen gesehen. Einmal das in dem Piercing-Studio, aber da ist doch auch zum Schluss was passiert.
Ja, gut, das war so ein Long Preview-Peak-Ding davon.
Ja, und dann gibt's noch die Grillparty, die
haben. Aber die normalen Trailer, ja, das war im Grunde die Grillparty immer. Ja. Da hat man da ist ja nichts passiert. Das war immer nur so angeteasert, so, oh, hier und da. Oh, ja. Das war so schlimm für mich.
Aber ist es nicht auch so, dass man dann irgendwie Bock drauf hat? Also, ich hätte eigentlich schon Bock drauf. Ich müsste
also,
gucken.
Wenn der Film das die ganze Zeit so macht, dann habe ich gar keinen Bock drauf.
Die ganze Zeit.
Das ist nur so eine Folge. Ja, aber das ist ja eigentlich ein guter Film. Also, das wäre im Grunde ein guter Film, wenn er das die ganze Zeit nur so machen würde und dann nur am Ende dann was passiert. Und sonst eigentlich nie was, aber das ist halt Final Destination. Das ist natürlich nicht der Fall. Ja. Egal, wir bleiben zu lange hängen.
Ja, wir bleiben zu lange hängen. Wir machen jetzt hier nochmal Tron als nächstes Moment.
Wir machen Tron. Also, ja, die Welten verschmelzen tatsächlich, also die Computerwelten, wo Thrawn, Ares, das ist ja, glaube ich, wirklich, oder wie heißt der nochmal, der Gegenspieler? Ares.
Ja, glaub schon.
Ich weiß nicht, warum jetzt auf einmal Jared Leto den spielt, das war doch, war das nicht auch quasi immer der Antagonist in den Teilen davor, der im Grunde auch von Jeff Bridges gespielt wurde, nur als Jünger, weil er ja quasi das Abbild seines Schöpfers ist.
Ja.
Jeff Bridges hat es ja programmiert, egal. Auf jeden Fall, ich finde, wir sind jetzt in der Welt der Matrix, weil einfach sonst kann ein Computersystem nicht in die reale Welt eintreten.
Also, ich bin ja ein großer Fan des allerersten Trons, dem guten alten. Weil dafür, dass, also welche Zeit es war, da halt echt ganz schön viel schon getrickst wurde und gemacht wurde. Und ich glaube, das auch ziemlich bahnbrechend damals gemacht wurde und schön gemacht wurde. Ich meine, es hält dem Zahn der Zeit halt nicht mehr stand, logischerweise. Aber es ist so von, finde ich, von fast ein bisschen unschuldig, wird das immer mehr so aufgepusht. So, ne, aber wahrscheinlich, ne, macht doch irgendwie Sinn, ne, das entwickelt sich quasi so, ne, und baut sich halt immer mehr auf. Ich glaube, im zweiten Teil war ja auch schon alles größer angelegt und jetzt bricht das halt wirklich quasi aus. Also man wird nicht mehr reingesogen in das Programm, sondern man wird überflutet quasi, oder die Welt wird davon überflutet anscheinend.
Das war ja, nee, warte mal, hieß er nicht Tron einfach, der Bösewicht? Ich habe keine Ahnung mehr.
Ich habe das
schon zu lange her.
Das ist bei mir auch schon zu lange her. Also Jeff Bridges war auf jeden Fall bei allen dabei.
Ja, nee, auf jeden Fall, das wurde ja auch in den Filmen davor thematisiert, dass er eigentlich, also das Programm, die reale jetzt in Anführungszeichen Welt übernehmen möchte. Aber jetzt, wenn man das so sieht, wie sie es umsetzen, ist es halt, die reale Welt muss schon auch irgendwie ein Computerprogramm sein, damit das so funktioniert.
Naja, das bleibt ja noch abzuwarten, wie sie das argumentieren alles so.
Ich bin zu sehr in Realismus, ob das real ist, jetzt gerade schon wieder drin. Ich weiß.
Ja. Aber
man muss es als gegeben einfach nehmen, glaube ich.
Jetzt rein von der Umsetzung, also ich meine, Gillian Anderson spielt auch mit, finde ich schon mal top. Jared Leto, okay, ja. Ich meine, der hat ja jetzt auch ganz schön, gerade jetzt, wo der Film dann jetzt bald rauskommt, jetzt gerade richtig Kacke am Stecken. Weil der jetzt auch so Allegations, MeToo-Geschichten News, nee. Am Stecken hat anscheinend. Und Jeff Bridges, ja. Ich meine, den mögen wir ja. Aber es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ne? Also ich hoffe, man darf ihn sich angucken, weil ich würde ihn mir schon ganz gern angucken, den Film. Weil gerade diese Motorradgeschichten und diesen Background, dass ich halt den allerersten so gut finde oder damals gut fand. Ich habe ja sogar das Originalposter vom ersten, was ich leider nie aufhängen konnte, aber ich hab's noch. Ich hoffe, irgendwann habe ich mal Platz dafür.
Wann kam der erste raus? 1986?
Ja, ich glaube früher, ehrlich gesagt.
Noch früher.
Ich glaube, noch früher. 81 oder so, ich weiß es nicht.
82. Aber,
Moritz
82, ich habe gerade
82, ja, fast. Ich habe da schon ein bisschen Bock drauf. Also ich würde dem schon so gerne mal 7 Augäpfel geben. Weil, wie gesagt, ich finde das echt ganz nice gemacht. Also die Motorräder haben natürlich einen gewissen Effekt, der auf der Leinwand, glaube ich, ganz gut rüberkommt. Dieses futuristische und so. Und dann aber das noch gleichzeitig zu verbinden, dass diese, das ist ja aus so einem Spiel, ne, diese Streifen, die dann quasi dahinter sind, so ein bisschen, dass die dann quasi genutzt werden, wie im Trailer zu sehen ist, um zum Beispiel ein Polizeiauto zu durchschneiden. Ein bisschen Star Wars ist auch drin. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Also ich könnte mir das schon. Ja, Lichtschwert, Moritz, Lichtschwert.
Also, bodenlose Frechheit schon wieder.
Deswegen, ich sag 7, Moritz.
Ja, ich sag auch 7. Ich gehe aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich ins Kino gehe, aber wird auf jeden Fall gestreamt.
Gut.
Ich kann nichts mehr ergänzen, groß. Lass uns einfach weitergehen. Ich glaube, wir wollen, dass wir,
Now you
etwas
see
nicht
me.
Mehr sehen. Ja, now you see me, now you don't. Oder die unfassbaren drei, wie natürlich der deutsche Titel wieder langweilig ist.
Was, die unsichtbaren drei?
Die unfassbaren drei.
Unfassbaren drei.
Die Reihe hieß schon die ganze Zeit die unfassbaren im Deutschen.
Okay, das, okay. Ja. Moritz, es tut mir so leid, dass ich deinen Gag versaut habe. Hast du dich auch noch weggeduckt, als du das vorhin gemacht hast, oder was?
Nee, nicht wirklich. Egal.
Weil ich habe nämlich nicht die Kamera angehabt.
Ich habe auch falsch reagiert daran. Egal. Du hast es nicht die Kamera an? Egal.
Ja, ich hab auf die Trailer geguckt.
Ach so. Die unfassbaren drei Trailer sagt mir irgendwie ein bisschen, gibt mir Flair von, noch mehr Flairs von Ocean 11 mit dem hier Fast and the Furious Syndrom. Dass es alles sich weiter überspitzt, es immer unrealistischer wirkt. Und ich sehe nicht, dass sie jetzt so eine geile Plansequenz hatten oder haben werden, wie im zweiten Teil mit dieser Karte, wo sie diese eine Karte da so durch dieses Sicherheitsding durchgeballert haben. Das hätte ich gerne gesehen, dass sie da nochmal irgendwie oder so zumindest anteasern. Klar war das dann auch schon viel gespoilert damals, aber ja.
Aber es könnte schon trotzdem so ein Gimmick auch drin sein, ne? Also ich meine, die Gruppe hat sich ja zerschlagen anscheinend. Es wird eine neue Gruppe. Also es hat auch ein bisschen was, auch weil der Schauspieler von Dungeons and Dragons auch mit dabei ist, der eine Zauberer. Fand ich schon ein bisschen so, treffen dann wieder so zwei Gruppen aufeinander und so. Und dann die judäische Volksfront und die Volksfront von Judäa. So ein bisschen. Nee, ich glaube, also du hast auf jeden Fall recht, das hätte ich nämlich auch gesagt, ich glaube, es ist ein bisschen drüber. Ne? Also ich finde, das ist schon vom ersten zum zweiten Teil drüberer gewesen und es hat auf jeden Fall so ein typisches Ocean's 11 und auch irgendwie Mission Impossible Ding, so nur mit dem Gimmick der Zauberei noch da drin, so ungefähr. Aber wenn sie das, also, es ist übertrieben, ja. Und es ist vielleicht auch alles gar nicht ein Trick, sondern halt dann einfach ein CGI oder wie auch immer. Weil es wäre halt schöner, ja, wenn es echte Tricks wären, ne? Also, das wäre halt cool, wenn das irgendwie überzeugen würde, so. Aber ich glaube, das kann halt trotzdem wieder ganz witzig werden. Die Besitzung ist cool, wie immer. Also, ist ja die gleiche, ja, wie immer. Ein paar Newbies dazu. Und ich glaube, das kann wieder so ein Ding sein, was man sich auch gerne anguckt, weil es halt einfach schön ist, so mit diesen ganzen Ideen, die dann halt immer so dahinter stecken. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es ein bisschen wieder zweite Teil wird, weil, also was heißt Angst, aber es ist halt blöd, wenn es sich wiederholt, aber da ist wieder so eine Bühne, die dann so offen gezeigt wird, da in dieser Wüste hat man schon wieder gesehen, das ist ja ähnlich wie das, wo sie da auf diesen Häuserdächern irgendwie auch drauf standen, auf so einem offenen Feld, also mir kommt das dann schon relativ, das hat funktioniert, das machen wir nochmal so ungefähr vor. Aber hey, es kann trotzdem ein ganz witziger Film werden. Man muss sich halt einfach drauf einlassen, dass es so ist, wie es ist. Ich glaube, dann ist cool.
Ja. Ich bin gerade tatsächlich den Cast nochmal zu gesagt, das sind ja die gleichen Leute wie immer dabei. Also ich meine, im zweiten kam ja Lizzie Kaplan dazu. Ich sehe die jetzt hier tatsächlich in der Besetzung nicht mehr. Die ich im zweiten eigentlich ganz gut fand für so einen Comic Relief.
Okay. Ja, wahrscheinlich, weil jetzt der Dings dabei ist, der, ich weiß leider nicht, wie er heißt.
Justice Smith.
Der Zauberer von Dungeons & Dragons.
Ja, Justice Smith.
Ja.
Ja, sie bringen halt irgendwie neue Gesichter rein. Ich hoffe, sie machen kein Spin-off dann daraus mit denen.
Ah, nee. Dann ist der Drops aber auch wieder ausgelegt. Das ist doch hier, ja, das soll doch jetzt auch einfach
egal, das ist zu viel Spekulation.
The Last Ritual sein.
zu viel Spekulation. Ja, also ich werde ihn mir wahrscheinlich auch anschauen, aber ich gehe ich ins Kino wahrscheinlich schon, wenn Melly Bock drauf hat.
Siehst du?
Also alleine nicht. Das ist kein Film, wo ich alleine reingehen würde.
Dann sagen wir es gemeinsam. Auf drei. 1, 2, 3.
5. 8.
Vor allem auf 3 und ich sag 3. Ne? Ja, okay.
Dann, oh mein Gott.
Du, ich hab gedacht, du gehst ins Kino.
Ja, aber nicht alle.
Moritz, okay. Ja, das nicht war alleine. Ein Satz wie mit X. Das war wohl nix. Nee, warte, das waren unsere
Trailer.
So. Moritz?
Ja.
Ich habe keine News.
Hast du vorhin. Oh mein Gott, okay.
Ich habe was angeteasert, aber das will ich nicht. Ich habe da jetzt keine Lust drauf mit dem Jared Leto-Ding.
Toll, jetzt lässt du uns hier hängen.
Ohne Ende. Lass ich uns hier hängen. Wollen wir direkt unseren Film machen, oder was?
Ja, dann lass uns direkt Film rein hier.
Bevor wir mit dem Film anfangen, können wir uns drauf einigen, Moritz.
Ja.
Also, wir haben ja heute das Surfer mit eingepackt. Ja. So, ne? Können wir uns darauf einigen, dass das ein typischer Nicolas Cage-Film ist?
Naja, können wir, glaube ich, nicht.
Können wir uns darauf ein... typischer Nicolas Cage-Film.
Nee, da gehe ich überhaupt nicht mit.
Na gut, dann bin ich jetzt gespannt. Dann kommt nämlich jetzt hier unsere Filmbesprechung.
Ja. Der Titel wurde schon genannt. Das ist das Server. Ich bin so raus. Regie, Lorcan Finnegan, der Vivarium schon gemacht hat, was so ein bisschen in die gleiche Kerbe jetzt bei reingeschlagen, oder The Server besser gesagt, in die richtige kleine Kerbe schlägt von Vivarium, besser so rum gesagt. Deswegen fand ich auch, dass wir den Film vielleicht dran nehmen sollten, weil ich war von Vivarium
der war eigentlich nicht.
Ja, sehr positiv, obwohl der eigentlich auch ziemlich schlechte Bewertungen hat. Oder halt sehr durchwachsene Bewertungen hat. Und ist ähnlich vor, also jetzt mal Foreshadowing auf IMDb ähnlich ist jetzt. Ich kann nicht mehr reden, ich habe zu viel geredet dieses Wochenende. ja, auf jeden Fall, Thomas Martin hat das Drehbuch geschrieben und in der Hauptbesetzung, wie Dennis schon gesagt hat, Nicolas Cage. Dann haben wir noch mit dabei Finn Little, Rahel Roman, Alexander Bertrand, Julian McMahon, Sally Clune, Nicholas Kassem. Ja,
im Prinzip ist es ein ziemlich kleiner Cast. Ne? Ich meine, hier und da ziemlich tauchen immer wieder Leute auf.
Cast, ja. Genau. Danny, du darfst.
Ja, also, was soll ich sagen? Findest du nicht auch, also können wir uns darauf einigen, Mo?
Nein.
Dass das eine Art Kammerspiel ist.
Wenn ein Kammerspiel auf einem Strand stattfinden kann, dann ja.
Ah ja, es
oder
ist ja quasi
neben einem Strand.
Strand und Parkplatz.
Eigentlich ist es kein Kammerspiel.
Ja, gut.
Weil Kammerspiel ist ja eigentlich, also
in der Kammer.
Er hat ja die ganze Zeit die Möglichkeit, nein, er hat ja die ganze Zeit eigentlich die Möglichkeit zu gehen.
Okay, warte mal.
Bis zu einem gewissen Punkt.
Können wir uns darauf einigen, dass man in einem Kammerspiel eigentlich schon auch oftmals den Raum verlassen kann?
Nicht immer.
Nicht immer? Also, Hateful Eight ist doch auch irgendwie ein Kammerspiel.
Ja, aber die können ja den Raum nicht verlassen.
Ach so, nur wegen dem bisschen Schnee da draußen?
Ja, okay, ich will dich mal sehen bei 3 Meter Schnee. Okay, nee, warte, bei 1,60 Schnee. Bist du eh schon weg?
Da bin ich weg. Nein.
Das ist Spaß.
Da rede ich so. Ne, also in meinem Ernst, da guckt er nur noch meine Stirn dann raus in dem Sinne.
Ja.
Das nee, will ich jetzt mal.
Also das ist ein Kammernspiel.
Aber ist das, also das war mir
nicht so. Ich weiß nicht, ob das ein Fall, also ob das bei der Definition da von einem Kammernspiel mit reingehen. So kenne ich mich da jetzt auch nicht aus.
Ich glaube nicht. Ich glaube, also, ne. Es ist halt
mal wieder ein schlechtes Beispiel.
Ein schlechtes Beispiel. Nee, gut, Moritz, ich soll ja hier mal The Surfer. Also,
ja.
Es geht hier um The Surfer. Also, Nicolas Cage spielt tatsächlich The Surfer und wird auch immer The Surfer genannt und ist auch auf IMDb The Surfer genannt, der mit seinem Sohnemann in seine alte Heimat oder wo er zumindest aufgewachsen ist und geboren ist, an einen Strand, an einen örtlichen Strand zu gehen, um dort zu surfen. Das macht schon mal Sinn. Zum Titel. Das Problem ist nur, dass die Leute, die da vor Ort sind, sagen, wie haben sie das nochmal gesagt? Die hatten so einen lustigen Dialekt. If you're not from me, then you're not surfing me. Oder irgendwie so ähnlich. Also die Locals vor Ort verbieten ihnen an diesem Strand zu surfen und das ist natürlich nicht cool. Man bekommt so ein bisschen mit, dass der Surfer mit seinem Sohn auch ein bisschen nicht eine angespannte Beziehung hat, aber nicht so das beste Verhältnis hat, weil gerade auch eine Scheidung da anscheinend gerade am Laufen ist und der Surfer versucht, das will ich jetzt schon mal vorwegnehmen, weil da geht nämlich der Film, finde ich, auch ein bisschen in die Tiefe, versucht wahrscheinlich so seine Beziehung zu retten, indem er da vor Ort, wo er aufgewachsen ist, ein Haus kaufen möchte. Und dieses Haus ist das Haus seines Vaters, weil er ja dort aufgewachsen ist. Und er möchte es quasi wieder zurückholen in die Familie und hat auch seiner Frau wohl versprochen, dass sie dort irgendwann mal zusammen wohnen und glücklich sind. Und ich glaube, das ist so die Geschichte, warum er auch so sehr darauf zielt, dass er dort sein muss und sein will und deswegen auch nicht weggeht aus diesem Ort. Weil, ja. So, es ist jetzt so, dass er dort bleiben muss, weil er dieses Haus kaufen möchte und diese Bande oder von Surfern lassen ihn nicht in Ruhe und versuchen ihn immer weiter zu verscheuchen, weil er ja nicht von dort ist und kein Local ist und es passieren ihm die ganze Zeit irgendwelche schrecklichen Sachen, sein Auto, die Autobatterie ist leer, er kann nicht wegfahren, er hat kein Handy mehr, weil die Batterie leer ist und so weiter und so weiter, es passieren ihm die ganze Zeit Sachen. Und ja, muss dort bleiben und wird terrorisiert von diesen Surfern.
Mhm.
Okay, ich weiß gar nicht. Ich finde den Film so hochkomplex, Moritz. Ich könnte jetzt.
Findest du?
Ja, tatsächlich, weil die Surfer stellen sich heraus, dass da eine Art maskuline Gang-Sekte dahinter steckt, die komplett die Männerrolle feiern als super, wie man sagen, als das starke Geschlecht, so ungefähr, wo auch keine Frauen zugelassen sind in dieser Surfer-Macho-Männer-Bande. Und die da so ein bisschen ihr Revier verteidigen. Und
ja.
Selbst die Polizisten da drin sind und überhaupt gar keine Hilfe in Aussicht ist für den armen Surfer, der eigentlich ja nur das Haus kaufen möchte, um dann auch dort zu surfen mit seinem Sohn. Und
naja, eigentlich will er nur surfen gehen, um dann seinem Sohn zu zeigen, hey, kann man surfen und hier kaufe ich das Haus.
Und es ist schön und wir können als eine große Familie glücklich sein.
Ja, aber ich meine, also den ersten, also du hast ja gemeint, dass er quasi das macht, um seine Familie wieder und sonst irgendwas. Ja, aber es ist alles schon viel zu spät. Also ich meine.
Ja, es ist zu spät. Er ist ja auch quasi schon mitten in seinem Mind.
Also es ist eigentlich ein Verzweiflungsding, was er tut.
Absolut, ja.
Aber ich meine, keine Ahnung. Es ist irgendwie. Also so, er lebt in irgendwie so einer Illusion von dieser Vorstellung, was er da hat.
Absolut, und er möchte sie trotzdem durchziehen, so, ne? Also eigentlich, wie du schon gesagt hast, es ist viel zu spät. Er könnte wahrscheinlich die Beziehung mit seinem Sohn noch retten, wenn er nicht so, also,
auch
so wäre, wie er ist.
Also auch selbst, das ist ja irgendwie, also alles irgendwie, trotz irgendwie alles, was er tut, hat irgendwie eine egoistische Perspektive irgendwie, finde ich.
Mhm.
Weil er seinen Sohn aus der Schule rausholt, um mit ihm einfach surfen zu gehen, um zu sagen, hey, ich werde dieses Haus hier kaufen und dann können wir surfen gehen. Weiß ich nicht. Kauf erst mal lieber das Haus, bevor du sowas machst.
Ja. Was aber ein schönes Ding ist, dass sich das, dass das so ein bisschen so ein Realitätsding dann aufgemacht wird. Also, was ist passiert wirklich? Was ist quasi seine Verrücktheit, die da auch irgendwie dann nach und nach mehr und mehr reinkommt? Stellt er sich Sachen vor? Für den Zuschauer und auch für ihn löst sich das ja dann auch eigentlich alles immer wieder auf. Also, ich finde das eigentlich immer ganz nett gemacht, wie so angedeutet wird, dass es vielleicht gar nicht sein kann, dass das gerade passiert, was passiert. Aber es wird dann auch wieder aufgelöst. Also alles, was passiert, passiert tatsächlich, bis auf so ein paar Sachen, die er sich, glaube ich, wirklich nur so erträumt mit seinem Gedanken in der Dehydriertheit. Weil natürlich, er ist da mitten am Strand, das Auto geht nicht, er brutzelt dann da am Strand, hat kein Wasser, weil die Locals ihn auch gar nicht überhaupt irgendwo hingehen lassen.
Naja, ich würde halt sagen, dass er irgendwie an einem Hitzeschlag oder sonst irgendwas leidet und ja. Gerade wegen dem Wassermangel und so weiter dann auch noch und er ja immer weiter ins Unheil getrieben wird von denen. Aber ich meine jetzt, also es verschwimmt halt jetzt quasi so seine Realitäten so mit Vergangenheit, das und Gegenwart und dann potenziell, was er sich halt vorstellt. Und dass es jetzt halt nicht irgendwie viel Einbildung ist, sondern dass er halt irgendwie durch die Dehydrierung und sonst irgendwas den Bezug irgendwie zum Zeitlichen irgendwie verliert. Weil es halt tatsächlich sehr viele Parallelen anscheinend zu seiner Vergangenheit gibt. So wie das inszeniert wurde. Ich fand halt sehr interessant an dem Film, besser gesagt, weil das alles irgendwie so mystisch zuerst so ein bisschen auch noch so aufspielt. Und ja, okay, nicht wirklich mystisch, nee, das ist ein bisschen arg weit hergeholt, aber es halt
mysteriös.
Ja, weil es hatte tatsächlich so Schnitte drin, wo ich mir gedacht habe, so, warte mal, schauen wir jetzt einen M. Night Shyamalan an oder schauen wir irgendwie doch was, also ich weiß es nicht.
Ich hatte auch erst du hast ja gerade gesagt, hier der Rahel Roman hat ja auch mitgespielt, habe ich erst gedacht, ist das Shyamalan? ja. Also, ja, ich weiß, wie du es meinst mit dem Verschwimmen seiner Realitäten. Natürlich auch den Umständen entsprechend. Aber ich finde es schon auch, vielleicht meinst du das auch mit dem Mysteriösen. Es gibt da ja diesen Obdachlosen, der da quasi schon auf dem Parkplatz ist eine Weile und auch die ganze Zeit angestänkert wird von den Local Surfers und so weiter. Der da auch
von den Beach
bleibt.
Boys.
Und da gibt es ja schon so Szenen, ich sag mal, in dieser öffentlichen Toilette, wo er sich dann selbst als der Typ im Spiegel sieht oder so. Finde das nur so eine Millisekunde, wo man sich dann so denkt, ach, wird das so ein Film, wo dann quasi dieser andere Obdachlose gar nicht existiert, sondern nur in seiner Vorstellung ist und er eigentlich der Obdachlose ist. Aber ich glaube, das soll einfach nur darstellen, dass die Surfer ihm das halt weismachen wollen, weil die ja auch tatsächlich Sachen tun, um ihn komplett verrückt zu machen. Sein Auto wegnehmen und ihm sagen, dass das Auto von dem Obdachlosen, das da steht, halt die ganze Zeit schon seins ist, zum Beispiel.
Ja. Ja. Oder das, oder was ich halt auch als Ansatz hatte, war, dass das Ganze sich loopt. Dass der Jetzige quasi irgendwie verschwindet auf Art XY und er dann quasi seine Position einnimmt und dann der Nächste kommt.
Ja, sozusagen. Ja, ja, ja. Deswegen stimmt, das hätte auch sein können. Ne?
War das so mein M. Night Shyamalan Moment, wo ich so, in welche Richtung geht der jetzt?
Ja, ja.
Aber ich sag mal so, die Auflösung des Films, die würde ich jetzt tatsächlich, also Danny, wir müssen uns da zurückhalten.
Was meinst du denn jetzt? Also alles zum Schluss? Weil da passiert ja so viel.
Ja, schon die Auflösung halt am Ende dazu. Du weißt schon, was eigentlich abgeht. Egal. Ich finde nämlich, ich will jetzt nicht sagen, den Film sollte man gesehen haben, muss man nicht. Aber ich war sehr überrascht und vor allem der Film hat es geschafft. Die erste Hälfte des Filmes war ich so wütend. Und das hat mich alles so wütend gemacht, was da passiert ist. Mhm. Und dass er nicht einfach weggeht.
Ich glaube, das kann ich aber nachvollziehen, weil genau das hat mich nämlich am Anfang auch gestört, dass ich mir gedacht habe, ich habe mir ja die ganze Zeit, du kannst ja weg, geh doch einfach, geh doch einfach. Ich meine, wo ist denn das Problem? Aber man hat dann schon, ich finde, die haben das schon ganz gut gelöst, weil ja dann auch das mit dem Polizisten war. Und man hat schon so festgestellt, er hätte trotzdem wegfahren können natürlich. Ja, aber er hat ja ein Ziel, was ihm sehr wichtig ist. Und er wollte ja da anscheinend vor Ort sein dafür.
Ja, aber jetzt mal kurz auf, es ist nicht der Film. Wenn du quasi dir ein Haus kaufen möchtest, an den Strand gehst, also du hast das Haus noch nicht gekauft, ja, und dir dann sowas widerfährt, würdest du dann auch das Haus kaufen wollen?
Gute Frage, nein. Ich würde auch aber nicht. Auch nicht auf diesem Parkplatz verweilen für immer, nur weil ich kann ja auch woanders auf einen Anruf warten.
Ich würde sagen, fick die Assis und dieses Haus. Ich gehe woanders hin ans Meer. Klar hat er einen Bezug zu seiner Vergangenheit. Da.
Ich wollte gerade sagen, der hat einen Bezug zu der Vergangenheit und da ja auch eine, ich darf ja nicht spoilern, aber man hat ja schon mit seinem Dad die Story. Es wird ja auch dann erzählt quasi, was da alles passiert und die Parallelen. Und ich glaube, er hat da schon auch eine Art, das Haus ist für ihn so ein bisschen, glaube ich, eine Art Fixer, um sein Leben wieder auf Spur zu bringen. Und das ist so sein Symbol dafür. Heißt nicht, dass er in dem Parkplatz da stehen muss, um auf einen Anruf zu warten, aber dass er das Haus haben will, verstehe ich.
Vor allem, er wollte ja surfen gehen mit seinem Sohn. Ja. Und die meiste Zeit war dann so und so natürlich nicht mehr da.
Das ist der geil. Ist auch ganz schnell verschwunden irgendwie, ne?
Ja, das war ein Moment, wo ich nicht gecheckt habe. Ich habe gedacht, sie wären irgendwie an den anderen Strand dann gefahren, ja, um zu surfen, aber.
Weil die fahren ja weg und er kommt wieder zurück. Und dann ist der Sohnemann weg?
Ja, es war weird.
Es war ein bisschen komisch.
Das war ein bisschen scheiße geschnitten, sagen wir so, oder scheiße erzählt.
Nicht erklärt einfach. Ja. Der hätte ja auch einfach, ich habe ihn zurück zum Flughafen gebracht, fliegt zu seiner Mom zurück, fertig. Hätte ja auch gereicht, aber dann wäre er halt nicht mehr da gewesen. Das heißt, wo war der die ganze Zeit? Hat er in einem Busch gewartet mit seinem Fahrrad? Gut. Aber du findest nicht, dass das so ein, also guck mal, Nicolas Cage-Film ist meistens so ein, wie soll ich sagen, nicht so ein Mainstream-Film, der irgendwie mit einer weirden Story aufwartet und dann auch, ich meine so ein bisschen Mandy.
Ja.
Da haben wir auch so psychedelische Sachen dann.
Ja, aber das ist ja, Mandy, wirklich, warum denn gerade Mandy?
Why not? Oder hier dieses andere Ding, wo er einfach nur die ganze Zeit Energy-Drinks getrunken hat, wo keiner weiß warum, und er dann nur da so ein Robotics-Bar restauriert hat oder aufpassen musste.
Meinst du jetzt Five Nights at Freddy's Verschnitt? Also jetzt nicht der
Five Nights genau at Freddy's. Ja, genau den meine ich.
Ich weiß nicht,
was es ist immer weird, man weiß nicht, was man erwartet.
Ja, aber weißt du, bei den Filmen hat er ja auch meistens Overacting drin und so weiter. Und das ist hier nicht der Fall. Also vor allem hat er nicht seinen Nicolas Cage-Schreien drin.
Na, ja, okay, ja.
Ich habe tatsächlich heute erst auf Instagram so eine Behind-the-Scenes von ihm und John Travolta mit in Face-Off gesehen. Und ich habe mir so an den Kopf gefasst, dass das so in den Filmen vorkam. Das war nur ein komisches Rumgeschrei von beiden.
Ist das die Szene, wo sie gerade ausgetauscht wurden, oder was?
Das ist, wo John Travolta quasi, wo sie schon ihr Face-Off hatten und dann ihm im Gefängnis besucht. Okay. Das ist super weird. Einfach.
Ja, gut. Ja.
Also gut, das also ist für mich ein Nicolas Cage-Film. Oder hier weiß, wie heißt er nochmal? Hier dieser Rock-Film. The Rock. Heißt er The Rock?
Der heißt The Rock, wenn du den weißt, mit Sean Connery.
Ja, das ist schon. Oder wie heißt der nochmal mit dem Flugzeug? Wo
Air Force One. Nee. Nee, warte,
Con Air. Ja. Das sind Nicolas Cage-Filme für mich.
Ja, aber wir müssen mal, guck mal, Con Air, das war ja, und The Rock und so weiter, das waren ja noch seine, Face Off, das waren doch seine großen Dinger, aber
danach, ja, aber das
danach,
ist
Peak danach,
Trash irgendwie, aber das war ja zeitgenössisch irgendwie, hat es funktioniert, so Nicolas Cage mit dieser langen Perücke in Con Air, Mann, was zum Fick.
Ey, die hatte sich garantiert wachsen lassen, so.
Ja.
Das waren ja die großen Filme, Moritz. Ich meine da nicht.
Ja, aber das. Ja.
Hast du den einen gesehen, wo er irgendwie in Asien, irgendwie in Japan oder so war, wo er irgendwie so ein kleines Mädchen geholfen hat? Das war ein weirder Film.
Ich habe gerade schon fast befürchtet, wo er ein kleines Mädchen ist.
Nee, ich glaube, da hat er auch lange Haare sogar. Immer bin mir nicht sicher. Ist auch egal. Also für mich war das so ein typischer, weil der ein bisschen halt einfach weird war, der Film. Und kennst du das Musikvideo zu Black Hole Sun?
Ich habe, also es sind Wörter, die ich in Kombination, glaube ich, noch nie gehört habe.
Also Soundgarden, ich weiß, also du kennst das hundertprozentig. Da ist so ein bisschen so ein LSD-Video mit ganz krassen Farben und dann verzerren sich teilweise so die Gesichter.
Ja.
Und als diese eine Schauspielerin am Strand dazu kam, die ja nur so gesagt hat, ja, das sind ja nur die Jungs vom, die käppeln sich ja ein bisschen.
Ja.
Hat mich komplett an dieses Black Hole Sun Musikvideo ein bisschen erinnert. Also es war so ein bisschen, das ist mir dann auch insgesamt aufgefallen, auch als dann diese Szene kam, wo alle über ihn gelacht haben, wo er schon richtig am Boden war und eigentlich selbst sein Immobilienmakler hat ihn nicht wiedererkannt, wiedererkannt. Und die ganzen Leute, und die standen alle nur da und haben gelacht. Und ich glaube, das war ja nur so auch so eine Einbildung von ihm, weil das wäre schon ganz schön schräg, wenn das wirklich
das mit dem Lachen, ja.
Ne, das war, glaube ich, schon ein bisschen over the top. Aber das hat mich so sehr an dieses Video erinnert und das fand ich dann stilistisch echt eigentlich ganz, ganz cool gemacht auch.
Die Szene, ja, definitiv. Ich finde auch, eine wichtige Rolle hat auch ein lachender Hans gespielt.
Ein lachender Hans? Was?
So heißen die Vögel auf Deutsch.
Ach so, ja.
Der lachende
Hans. Die heißen Hans?
Da heißt der lachende Hans auf Deutsch, der Vogel.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Karibu oder sowas heißt er, glaube ich.
Moritz, der alte.
Weil der einen auslacht.
Ornithologe, wie heißen die Leute, die Vögel angucken?
Keine Ahnung.
Ja, du kennst den lachenden Hans.
Ja, lachender Hans kennt man schon, Danny.
Ja, ich
Tukan.
Nicht. Ich kenne Krähe.
Kennst
und eine
Taube. Tukan?
Und ein Rotkehlchen.
Du kennst also keinen Tukan.
Doch, einen Tukan kenne ich. Ja, also das war ja schon teilweise auch echt ganz cool gemacht. Also kann man nicht anders sagen. Aber jetzt nochmal zu so ein bisschen im Background. Moritz, wir hatten keine News, wir können noch ein bisschen. Fandst du es nicht ein bisschen deep auch? Dieses ganze Zusammenspiel von, also da stehen ja, auf der Metaebene steht da ja diese maskulines, sektenartiges Gebilde, was da auch irgendwie drin ist, was ja auch drauf angespielt wird, ne, und dass das auch so anscheinend von der Gesellschaft so ein bisschen angenommen wird dort und auch, ne, vielleicht heutzutage so ein bisschen immer noch so ist oder gerade wieder zurückwärtig wächst, ne, mit dieser Frau, die dann da steht und sagt, oh, das sind ja nur die Jungs, ach. Ich meine, da unten wird gerade einer zusammengeschlagen, irgend so ein französischer Surfer, der kriegt da richtig aufs Fressbrett gedonnert und die steht da halt da so, naja, das sind halt die Jungs, ne? Lass die Jungs mal die Jungs sein, so ungefähr. Also da kommt schon noch ein bisschen auf so eine Ebene nochmal mit rein.
Alles kannst du irgendwie politisch aufladen.
Und, ist ja noch nicht sozial, mal politisch. Ist halt,
sozial,
ja, aber ich weiß,
ja, halt, ja, nicht politisch, sorry, aber so quasi auf die Gesellschaft irgendwie reflektieren. Also es ist schon das so quasi auch so relativ, also die Relativierung von dem, was sie da machen. Ja, klar kann man das auf die Gesellschaft beziehen. Vor allem in der gespalteten Zeit, in der wir leben.
Ja. Also ich fand schon teilweise echt ganz interessant. Ich darf halt überhaupt gar nicht aufs Ende jetzt eingehen, ne?
Ja, komm schon, Mann. Das ist schon ein Ende, was gut ist.
Ja.
Okay, dann sag's. Spoiler.
Ich sag's nicht. Aber weißt du was, wir machen es jetzt mal so. Ich mache eine Bewertung und ich sag das, was ich sagen will, aber ohne zu spoilern.
Mhm.
Wollen wir es so machen?
Ja, mach.
Okay. Also, Bewertung meinerseits. Ich fand den Film ziemlich interessant. Wie gesagt, auch die Machart und so weiter fand ich spannend und schön auch irgendwie. Es hat auch so schöne Surferfarben gehabt. Das hat mir auch gefallen. So ein bisschen alles so ein bisschen im Gelb-Rot-Stich. Sehr schön. Nicolas Cage, ich persönlich fand, das war so ein typischer Nicolas Cage-Film. Und ich fand es toll, wie sich das aufgebaut hat und auch wie quasi das Ungläubige in ihm sich so mehr und mehr aufgebaut hat und dann so, was ist wirklich wahr und was ist nicht wahr. Da habe ich auch erst vor kurzem die Black Mirror-Folge übrigens gesehen mit, hat da irgendwie auch ganz gut reingepasst, also passt irgendwie. Und was für mich eigentlich, also nicht das Ausschlaggebende war, aber was ich richtig schön fand, war, dass am Ende, ohne dass man wirklich wirklich gezeigt bekommen hat, was passiert ist mit seinem Vater, das Ende aufgelöst wurde, was mit seinem Vater passiert ist. Und das hat mir ganz gut gefallen. Ich gebe dem Film trotzdem jetzt nicht extrem viele Sterne, weil er schon ein bisschen auch weird war, aber er hat mir ganz gut gefallen, deswegen ich gehe mal so auf 3,5.
Okay. Ja, zu dem Ende. Also ich finde, es hat sehr gut, ist sehr gut aufgelöst worden. Und ich meine, ich hatte Probleme, aber er hat es. Also ich war wirklich wütend. Wegen den Dingen, die da passiert sind. Was gerade die Beach Boys angeht. Aber es macht ja auch schon, also ich habe so ein bisschen die Wut halt, die er gespürt tatsächlich. Was ich sehr, sehr gut fand. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Also es war halt dieser Verlust an Glauben, die er hatte an sich selbst, fand ich sehr, sehr gut dargestellt dann irgendwann. Oder wie halt so wegdriftet er dann. Fand ich sehr, sehr gut. Alles andere ist eigentlich schon erledigt oder wurde schon gesagt, besser gesagt. Ich gebe den 4 Sterne. Ich fand den schon ziemlich gut.
War schon ein nicer Film, kann man nicht anders sagen. Ne? Ja. Also er ist halt weird. Ich glaube, es ist nicht jedem sein Cup of Tea. Aber
ich meine, er braucht halt sehr lange, um an diesen Punkt zu kommen.
Mhm.
Aber es ist auch nötig, diesen mentalen Absturz zu sehen und halt, was es dafür braucht und so weiter. Und dass es halt immer weitergeht.
Ja, und das finde ich auch das Schöne. Ich habe ja gerade die Black Mirror-Folge erwähnt und die haben da auch sowas, wo quasi die Realität die ganze Zeit, ich sag mal, verändert wird, ne? Und die Frau vom Glauben abfällt. Und das passiert ja hier ihm auch. Und ich finde, bei Black Mirror muss ja immer irgendwas Futuristisches drin sein. Aber ich finde es hier bei The Surfer tatsächlich schöner gelöst einfach. Also die Auflösung an sich ist echt ganz cool. Und deswegen, die hat auch irgendwie Sinn gemacht. Und zwar ein bisschen plausibler das Ganze halt. Ne? Nicht so auf modern getrimmt und Technik und so. Deswegen hat mir das extrem gut gefallen. Hatte aber das gleiche Gefühl wie in der Black Mirror-Folge. Und das ist auch so ein Ding, wie du schon gesagt hast, wenn da so Emotionen überhaupt aufkommen, ist das ein gutes Zeichen, glaube ich. Ob es jetzt Wut ist oder wie auch immer, der Film hat es geschafft und das dann gut, würde ich sagen. Ja, dann Obligatorisch, außer der Moritz möchte noch irgendwas hinzufügen.
Ich wollte dich nur kurz fragen, wie heißt nochmal diese eine Marke bei der Black Mirror-Folge?
Marke? Bernard oder so. Bernard oder Barnard? Oder ich weiß, du meinst diese Hühnchenmarke, ne?
Ja, ich will jetzt aber schon genau wissen, wie die heißt.
Bei mir war es ein I.
Ach, du weißt Bescheid, okay, schade. Ich hab's aber auch angekündigt damals.
Mann. Du hast es angekündigt und ich hab's dann, gehofft, weil du kriegst ja tatsächlich eine, also man muss mal, jetzt müssen wir es auflösen kurz, wenn wir hier schon drüber sprechen. Also es gibt eine Black Mirror Folge, da geht es um, wie heißt das? Barney's oder Bernie's, so eine Chicken Restaurant. Und wie heißt der Begriff des
Gaslighting,
das im Prinzip es zwei Versionen dieser Folge gibt und unterschiedlich ausgespielt wird an die Zuschauer dieser Black Mirror Zuschauer quasi. Und die einen kriegen das halt mit E, mit Bernard, und dann ist es so. Und bei den anderen, die kriegen halt ein A. Und das ist eigentlich echt witzig gemacht, dass sie das gemacht haben. Und bei mir ist es halt einfach als mit E rausgekommen.
Ja.
Aber ja. Witzig auf jeden Fall. Also die ganze Folge hat mir auch extrem Bauchschmerzen gemacht, weil ich das extrem schlimm finde, dass da halt die ganze Zeit sich irgendwas verändert und man, auch die Zuschauer wissen, dass es nicht so war, aber wir mit dieser Hauptdarstellerin am Mitleiden, dass da sich alles verändert und sie es überhaupt gar nicht zuordnen kann. Schöne Folge, bis aufs Ende, ja. Das fand ich ein bisschen zu übertrieben. Aber gut. Moritz? ja, folgt uns doch gerne auf Instagram, voll auf die Klappe, oder lasst uns eine Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcasts. Wir sind hiermit raus mit The Surfer, der uns gut gefallen hat. Und ich sage wie immer, Tschüssikowski, Arrivederci und goodbye, Moritz. Ciao.
Tschüss.
Die Klapper.